schon sehr kurz nach der Eröffnung wurde ich als Entdeckung des Jahres ausgezeichnet vom Gourmelio. Das war eine wirklich riesengroße Sache, die mich immer noch verblüfft und die uns damals auch wirklich auch vor eine logistische Herausforderung gestellt hat, die wir fast nicht erfüllen konnten.
Weil danach die Nachfrage so groß
enorm
war?
Enorm.
Okay.
Die war riesig.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erzähl mal, dem Talk-Podcast der Rheinzeitung. Mein Kollege Christian Mack und ich stellen euch hier spannende Menschen aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz vor. Ich bin Nina Borowski und begleite euch heute durch diese Folge. Und das mache ich nicht allein, sondern mit Rebecca Fischer. Hallo Rebecca und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank, dass ich darf.
Rebecca, du bist Küchenchefin im Schlicht-Esslokal in Koblenz. Du bist ursprünglich, hast du Geografie und Physik studiert. Gutes Essen und Kochen haben dich aber eigentlich immer schon begleitet. Du hast mit Ende 20 nochmal eine Ausbildung zur Köchin angefangen. Im Zirkus Maximus in Koblenz war das damals. Und das, was danach passierte, könnte man sagen, war ja schon ziemlich Karriere. Wir sprechen heute über deinen Weg und auch darüber, wie es ist, ein eigenes Restaurant zu haben. Ja, wollen wir von vorne anfangen? Ich würde vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern noch ein bisschen mehr Background zu dir geben, wer du bist, wenn du nicht in der Küche stehst. Du bist 43 Jahre alt, du hast zwei Kinder, einen Sohn, eine Tochter.
Das stimmt.
Und ihr lebt mit deinem Lebenspartner zusammen in Rhens, also auch in der Region Koblenz.
Genau.
Du hast, wie gesagt, Geografie in Hannover und Köln studiert und später seid ihr nach Koblenz gezogen und du hast hier nochmal einige Semester Physik studiert, weil du eigentlich mal auf Lehramt wechseln wolltest. Das war aber damals gar nicht so einfach, deswegen hast du irgendwann gesagt, du machst das, was du nebenbei immer schon gemacht hast, Kochen, in Küchen, Jobben, Gastronomie, zu deinem Job und fängst nochmal eine Ausbildung an. Das war die Ausbildung zur Köchin im Zirkus Maximus. Du hast die Ausbildung verkürzt und in der Zwischenprüfung, das hattest du mir im Vorgespräch erzählt, hast du 100 von 100 möglichen Punkten gemacht und daraufhin hat die IHK gefragt, ob du nicht vielleicht in die gehobene Gastronomie wechseln möchtest. Das hast du gemacht. Du hast deine Ausbildung dann in Gerhards Genussgesellschaft in Koblenz zu Ende gemacht. Wer das kennt, das ist in Koblenz am Deutschen Eck im Blumenhof.
Genau.
Und deine erste Anstellung war dann im Schillers. Heute hast du mit deinem Lebenspartner und Freunden zusammen ein eigenes Restaurant, eben das Schlicht-Esslokal. Wenn man das jetzt so hört, finde ich ein ganz schön spannender Weg. Erzähl doch mal, wie kamst du dahin? Warum hast du irgendwann gesagt, doch, ich möchte jetzt die Ausbildung zur Köchin machen?
Dass ich die Ausbildung begonnen habe, das war eigentlich mehr ein Zufall, weil du ja eben, wie du eben schon gesagt hast, das mit dem Physikstudium, ich wollte dann in Geografie wechseln noch, das hat nicht so gut funktioniert, das hat sich irgendwie schwierig gestaltet an der Uni in Koblenz, so dass man mir irgendwie mehr aus Witz zuerst geraten hat, ich könnte doch vielleicht die Ausbildung machen. Ich arbeite und jobbe ja sowieso schon im Zirkus Maximus. Das war eine wirklich schöne Zeit damals. Und dann, ja, habe ich das gemacht. Es war damals irgendwie noch nicht klar, ob ich das jetzt für einen Übergang mache und mich währenddessen noch weiter bewerbe oder ob das jetzt was Permanentes ist. Und dann hat sich recht schnell rauskristallisiert, dass das bleibt.
Man muss dazu sagen, als du die Ausbildung gemacht hast, hattest du deine Kinder schon. Also das war auch immer ein bisschen dieser Spagat, noch kleine Kinder zu Hause, die Ausbildung, arbeiten gehen. Mhm. Inwieweit hat das damit reingespielt, zu sagen, du gehst jetzt diesen Weg, statt an der Uni zu bleiben?
Also eigentlich gar nicht. Das wäre ja quasi das Gegenteil, hätte man ja gemacht, wenn man darauf hätte achten müssen. Ich hatte das große Glück, dass ich ein Au-pair-Mädchen hatte, was bei uns gewohnt hat. Und ohne sie hätte das alles auf gar keinen Fall funktioniert. Und natürlich ohne meine Familie, meine Eltern haben mich sehr intensiv unterstützt. Aber es war auf jeden Fall kein Vorteil, zu keiner Zeit die Kinder zu haben. Beziehungsweise für die Kinder war es auch kein Vorteil, dass ich in der Gastronomie gelandet bin. Und das klingt jetzt ganz furchtbar. Grundsätzlich ist es natürlich ein großer Vorteil, meine Kinder zu haben. Aber eben für die Küche ist es nicht so richtig kompatibel.
Weil die Arbeitszeiten einfach andere sind.
Genau,
als, ja,
genau.
Mhm, okay. Du hattest mir im Vorgespräch ein bisschen erzählt, ja, dass gutes Essen, Gerichte dich dein Leben lang begleitet haben. Nicht nur, dass du selber auch immer gekocht hast, in der Gastro gejobbt hast, sondern was ich sehr schön fand, dass du als Kind selber Gerichte von der Karte anders zusammengestellt hast. Was hast du da gemacht und warum?
Ach, ich habe das eigentlich erst sehr viel später erfahren, dass das eine Sache ist, die man zum einen nicht macht und zum anderen, die meine Mutter sehr genervt hat. Die hat nämlich irgendwann erzählt, wie furchtbar das war, mit mir früher essen zu gehen, weil ich immer irgendwie gesagt habe, ja, aber das bitte ohne das dafür mit noch und so. Ja, das fand ich irgendwie logisch, dass man sich das so zusammenstellt, wie man es lieber isst. Mhm. Ja.
Würde ich unterschreiben, ja. Aber ich finde es schon irgendwie mutig. Also wenn ich überlege, klar, habe ich als Kind auch gesagt, das mag ich nicht, das möchte ich nicht. Aber ich hätte mich nicht getraut zu sagen, ich stelle mir das so zusammen, wie ich es für richtig halte. Also ich finde es schon mutig, das als Kind auch so zu machen. Gerade wenn die Mutter auch sagt, oh, es ist nervig.
Ja. Ja, mutig würde ich jetzt nicht sagen. Das war, ich habe ja nicht drüber nachgedacht. Mhm. Das ist einfach so passiert. Das war dann eben leckerer.
Ja, also. Okay, leckerer, ja. Was würdest du sagen, ist heute dein Stil und wie hast du den gefunden über die Jahre?
Ja, das, wie ich meinen Stil gefunden habe, das frage ich mich tatsächlich auch manchmal. Es ist so ein bisschen was man nicht erzwingen kann. Das passiert nebenbei. Und ich würde sagen, ich arbeite sehr produktfokussiert, achte da intensiv auf Qualität. Das ist eigentlich das Einzige, was ich, was nicht verhandelbar ist quasi.
Ja.
Und die Arbeit mit den sehr regionalen Produzierenden und eben den Produkten aus der Region, das ist dann quasi so der logische Schluss gewesen. Ich kann eben aus der Region die Produkte beziehen, die ich vorher mal getestet habe. Oder da weiß ich einfach, wo es herkommt und ich kenne die Böden hier in der Ecke und so. Das hat schon einen großen Vorteil. Und ja, wenn das Produkt so im Mittelpunkt steht, dann ist der Stil, würde ich sagen, minimalistisch.
Mhm.
Vielleicht kann man das so sagen, ja. Also
ja.
Genau, wir würzen nicht mit vielen Gewürzen, hauptsächlich Salz und Kräuter. Und ja, das Produkt steht einfach im Mittelpunkt.
Mhm. Und das würdest du sagen, das ist jetzt nicht erst so, seitdem ihr selber das Restaurant habt, sondern du hast es vorher auch schon versucht oder hattest du überhaupt den Raum dazu?
Ja, versucht habe ich es vielleicht. Oder ich habe es mir jedenfalls schon immer so ähnlich vorgestellt. Es ist aber so, dass das, solange man für jemanden kocht oder bei jemandem angestellt ist, hat man natürlich eigentlich nicht den Raum dazu. Mhm. Es war auf jeden Fall so, dass ich in vorherigen Anstellungen schon mal probiert habe, Gerichte zu kreieren und das dann auch an den Küchenchef herangetragen habe und dann hat man angefangen, daran noch so rumzuspielen und ja, grundsätzlich schon mal eine nette Idee, aber wir gehen jetzt nochmal hier und nehmen nochmal ein bisschen davon und davon und so. Genau, also das heißt, ich habe schon früh immer gemerkt, dass mein Stil eigentlich ein anderer ist als der in den Läden, in denen ich gearbeitet habe, vorherrschende.
Ja, wenn du jetzt sagst, bei dir steht das Produkt im Vordergrund, wie bekommst du Inspiration für neue Gerichte?
Ja, das ist auch so schwer zu sagen.
Also wählst du Kochbücher, guckst du Kochshows, siehst du Lebensmittel und dann passiert das automatisch in deinem Kopf?
Ja, so ein bisschen ist es wahrscheinlich so. Mein Lehrer hat damals in der Berufsschule immer gesagt, man hat so ein bisschen so eine kulinarische Landkarte, was die Gerichte angeht. Und ich würde sagen, so ist es auch. Man wird ja schon auch seit Kindertagen geprägt. Das heißt, man kennt Kombinationen, die gut passen, und dann gibt es auch Produkte, die schmecken ähnlich, die kann man gut kombinieren. Es gibt auch klassische Kombinationen, und so, glaube ich, entstehen die Dinge, ja, weil man sich das vorstellen kann.
Mhm. Also du weißt im Kopf, wie das schmeckt.
Ja, schon.
Mhm. Das finde ich spannend. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass Gerüche für dich auch was Wichtiges, was Besonderes sind, und hattest da auch erzählt, dass zum Beispiel Vanille was ist, was bei dir was ganz Wohliges auslöst. Warum gerade Vanille?
Ich glaube, weil ich mal, also als sehr kleines Kind hatte ich eine Puppe, die hat nach so Fake-Vanille gerochen.
Okay, ja.
Und das mochte ich sehr gerne, und das ist irgendwie immer noch so.
Mhm.
Also wirklich so ganz, ganz billige Vanille, Kerzen oder so Stäbchen und all sowas. Ja.
Okay. Wie wichtig ist dir das beim Kochen, auch diese Gerüche? Du hast gesagt, du guckst auf das Produkt. Welche Rolle spielt da der Geruch für dich?
Ja, natürlicherweise einen riesengroßen, denn Schmecken funktioniert ja hauptsächlich über Geruch.
Mhm.
Ja. Entsprechend große Rolle.
Ich hatte ja gerade eingangs gesagt, dass in deiner Zwischenprüfung damals die IHK kam und gesagt hat, 100 von 100 Punkten, Wechsel in die gehobene Gastronomie wäre vielleicht nicht schlecht. Wie war das für dich?
Ach, komisch war das. Also zum einen war es, es war schon sehr überraschend, dass die Note so gut war. Ja, und dann war es irgendwie auch, ja, es war komisch, dass man auf mich zukam. Das ist dann, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, noch dort vor Ort passiert. Also,
ach, Wahnsinn. Ja.
Direkt im Anschluss. Und ja, und dann ging es irgendwie ganz schnell. Dann habe ich mich darum gekümmert, habe da gefragt, oder man hat es mir auch schon ans Herz gelegt. Ich weiß auch, dass der Küchenchef da auch Prüfer ist, das heißt, vielleicht war da auch schon ein Kontakt vor Ort. Das habe ich aber alles nicht mitbekommen. Ich weiß nur, dass ich mich dann darum gekümmert habe, dann mit meinem Arbeitgeber, also mit dem Circus Maximus, sprechen musste. Und das tat mir irgendwie auch alles leid.
Mhm.
Aber es war natürlich schon so, dass ich in dem Moment so vielleicht das erste Mal gemerkt habe, okay, das ist hier wirklich was werden kann.
Ja,
Und vielleicht mache ich es einfach.
Ja. Ich hole unsere Hörerinnen und Hörer gerade nochmal ab. Vielleicht kennt nicht jeder den Circus Maximus in Koblenz auf der Karte. Sie sind bekannt für ihre Burger, also eher deftige Küche ja auch. Wie ist das, wenn man aus dem Umfeld in die gehobene Gastronomie kommt? Das stelle ich mir schon als ja sehr große Umstellung vor.
Ja, also das stimmt. Es ist eine riesengroße Umstellung und es ist ein großer Unterschied. Aber das war irgendwie trotzdem was recht natürlich abgelaufen ist. So, ich habe sehr, sehr viel gelernt da. Also das ist ein fantastischer Betrieb, auch ein ganz toller Ausbildungsbetrieb. Und das, was ich vor allem da gelernt habe, ist Warenmanagement und vor allem Geschwindigkeit.
Geschwindigkeit.
Und das wirklich in einer besonderen Art und Weise, die vielleicht nur die Leute kennen, die da gearbeitet haben oder arbeiten. Ich weiß, dass ich am Anfang mich gerade damit wahnsinnig schwer getan habe. Also es war eine massive Umstellung.
Mhm, okay.
Genau, also das war so der größte Punkt. Dass ich jetzt da Sachen gekocht habe oder kochen musste, die ich vorher nicht kannte oder die mich irgendwie vor eine Schwierigkeit gestellt haben, das würde ich sagen, war nicht richtig so, weil ich zum einen aus irgendwelchen Gründen recht intuitiv weiß, wie Sachen gekocht werden.
Mhm.
Und zum anderen ist man natürlich am Anfang oder auch bei einem Wechsel in so einer Ausbildung nicht für irgendwelche besonders wichtigen Dinge zuständig.
Mhm. Okay. Also, du hast gerade die Geschwindigkeit angesprochen. Ich stelle mir das dann sehr unkreativ vor, wenn man unter hohem Tempo einfach die Sachen fertig machen muss. Da gibt es ja dann wahrscheinlich auch klare Regeln. Jeder Teller sieht so aus. Was macht das mit dir?
Ja, nichts. Also das hat in dem Rahmen oder zu dem Zeitpunkt hat das keine Rolle gespielt.
Mhm.
Also ich war natürlich mir darüber im Klaren, dass ich da noch überall, also da war Kreativität noch überhaupt kein irgendwie kein wichtiger Punkt in meinem Leben, was jetzt, was das Kochen angeht. Ich habe da einfach erstmal gelernt zu arbeiten.
Okay.
So. Mhm. Das ist ja auch was, was man nicht lernt, ne, im Studium.
Nee, das stimmt. Ja. Man hat die Theorie, aber die Praxis fehlt. Ja genau. Absolut. Ja.
Ja, und dann ist das auch nochmal ein anderes Arbeiten als irgendwie in einem wissenschaftlichen Bereich.
Ja, so. Absolut. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hast dann auch noch ein Praktikum in Berlin gemacht in der Gastronomie. Und erzähl doch mal, was dir da so besonders aufgefallen ist und was dich ja auch in Teilen bis heute noch prägt oder was du für dich, fürs eigene Restaurant mitgenommen hast.
Also das war eine ganz besondere Zeit, auch weil das Restaurant in Berlin, das Nobelhart und Schmutzig, gerade erst eröffnet hatte. Und ich weiß, dass ich damals in einer großen Zeitung einen Artikel gelesen habe über die Neueröffnung und die Philosophie dahinter. Und das war das erste Mal, dass mir aufgefallen ist, dass ein Restaurant nicht nur als Raum gelten muss, in dem man satt wird, irgendwie sich hinsetzt und isst und wieder geht. So. Und das meine ich gar nicht despektierlich. Da sind natürlich immer schon, wenn man da sitzt und isst, entstehen da schöne Gespräche und es ist ein Raum für Familie und. Aber eben diese starke Meinung dahinter und dass man irgendwie auch eine ganze Esskultur prägen möchte mit einer neuen Idee und einer Richtung, die man geht, das war was ganz Neues. Und dann war das auch alles noch so geheimnisvoll irgendwie. Da, man muss klingeln, um reinzukommen. Man sieht von außen nichts. Der ganze Raum ist ganz dunkel und da war damals noch waren die da noch sehr strikt mit dem Handy. Durften keine Bilder gemacht werden. Niemand kannte den Raum von innen. In der Szene war das ein großer Hype. Ist es vielleicht bis heute. Und dann war das einfach ganz, ganz aufregend. Ich habe eine Mail geschrieben und danach gefragt, ob ich da ein Praktikum machen kann. Und dann kam auch eine Antwort, das habe ich schon mal nicht erwartet. Und dann durfte ich hin. Das war ja dann auch ein bisschen schwierig zu organisieren. Die Kinder mussten versorgt sein. Ich musste da irgendwie eine Unterkunft suchen. Und das habe ich gemacht. Und dann war ich da quasi, um mich vorzustellen, bevor es anfängt. Es war aber schon alles geklärt. Und dann so der erste Moment da reingehen, das war schon ganz viel, irgendwie ganz, ganz, ganz besonders für mich. Und dann hat sich auch schnell herauskristallisiert, dass das wirklich, wirklich so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Es war alles irgendwie ruhig und es war bedacht. Alles wurde mit großem Respekt gemacht vor den Produkten, vor den Menschen, mit denen man arbeitet, natürlich auch vor den Gästen und Gästinnen, die da abends zu Gast sind, klar. Aber das Miteinander war irgendwie anders. Nicht nur der Ton war ruhig, sondern auch das Arbeiten war ruhig. Und das kannte ich nicht bis dahin.
Weil es doch so ist, also ich komme jetzt mit dem Klischee, was ich so im Kopf habe, in gastronomischen Küchen ist es laut und der Ton ist eher rau. So stelle ich mir das vor.
Ja, ganz genau so ist es.
Okay. Wow, das ist ja dann wirklich wie in eine andere Welt zu kommen, wenn man das dann so wahrnimmt.
Ja, es war tatsächlich wie eine andere Welt kommen, weil es auch noch so, es ist ein ganz dunkler Raum. Und das heißt, man kommt da rein und es ist alles anders. Es riecht anders, es irgendwie sieht anders aus. Ja, also man hört, ich bin noch immer großer Fan.
Ja, das hört man.
Aber ja, es ist auch wirklich toll und es hat viel gemacht mit der Gastronomie in Deutschland.
Ja, okay. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass dich das halt so geprägt hat, dass du versuchst, das auch jetzt in deiner eigenen Küche mitzunehmen. Und ich kann sagen, wenn man bei euch als Gast im Schlicht sitzt, es ist total ruhig, ihr macht sehr bedacht die Dinge und es ist überhaupt keine Hektik da. Also das, was du gerade aus Berlin beschrieben hast, würde ich bei euch sagen, habt ihr dort auch. Wie wichtig war dir das, Elemente daraus mitzunehmen in deinen eigenen Alltag?
Ja, das klingt jetzt ein bisschen, als hätte ich die mir irgendwie abgeguckt, wie das
so
da gemacht wird.
Nicht.
Es ist aber mehr so, dass das für mich irgendwie der natürliche Weg ist, damit umzugehen. Also ich möchte nicht schimpfen oder oder irgendwie Leute fertig machen oder Chefin sein, irgendwie, vor der Leute Angst haben oder sowas. Das alles finde ich sehr unangenehm. Das heißt, dass es in der logischen Konsequenz bei uns nicht so ist, weil man natürlich auch sehr viel Persönlichkeit mit reinbringt in den Arbeitsraum, den man schafft. Ja, es ist ruhig bei uns. Das ist mir und uns sehr wichtig. Das passiert schon durch Kleinigkeiten. Also ich rufe die Bons nicht ab, zum Beispiel. Wir haben ein System, wo wir alle schauen, was irgendwie neu reinkommt. Das bringt sehr viel Ruhe rein, weil wir eigentlich kaum sprechen müssen. Mhm. Und das ist toll.
Mhm. Absolut, ja. Vielleicht machen wir jetzt nochmal den Bogen. Ich hatte ja eingangs erzählt, deine erste Festanstellung war dann im Schillers, aufgehobene Gastronomie in Koblenz. Und ihr habt ja aber dann, ihr, das sind dein Lebenspartner und Freunde, irgendwann angefangen, Pop-up-Restaurant zu machen. Genau. Magst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
Ja, das war einfach eine wirklich schöne Zeit und hat sich auch daraus entwickelt, dass ich eben Gerichte kreiert habe, die da von dem ganz fantastischen Mike Schiller so nicht auf die Karte gesetzt werden konnten, weil es eben seinem Küchenstil gar nicht entspricht. Und das ist auch alles wahr, das ist auch, das ist, ging nicht. Also das sehe ich schon auch.
Ja.
und trotzdem dachte ich, das ist vielleicht anders, aber es ist doch auch irgendwie gut so. Und habe dann angefangen, das für Freunde zu kochen erstmal. So. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein ganz gängiger Weg, dass man erstmal irgendwie schaut, dann koche ich das mal, ein Rezept, was man sich ausdenkt und was es vielleicht nicht gibt in einem Kochbuch.
Ja.
So. Und dann habe ich das gemacht. Das hat angefangen so wirklich ganz, ganz klein, so mit 6 Personen bei mir im Wohnzimmer. Und dann wurde das ein bisschen größer. Und dann dachten wir, ja, das ist vielleicht auch was man wirklich nach außen bringen kann. Dann haben wir in Bad Ems einen ganz kleinen Raum gemietet bei einem sehr guten Freund, der diese Räumlichkeiten hatte. Und das war ganz verrückt dann das erste Mal. Das war wirklich noch ganz, also es war absolut unprofessionell. Die Küche war die alte Küche von meinen Großeltern. Das darf man vielleicht gar nicht laut sagen. Es hätte auf jeden Fall das Gesundheitsamt nicht abgenommen.
Okay.
Und das war alles ganz, also es war ganz schwierig, das zu organisieren da vor Ort. Die Küche, wir hatten irgendwie keine Spülmaschine und mussten dann sagen, es war wirklich wild, ja.
Okay.
Aber das war so der erste kleine Anfang. Wir hatten Leute da und die sind irgendwie begeistert nach Hause gegangen. Das war schon wirklich schön.
Schön, ja.
Schöner erster Schritt, so. Und dann sind wir von da, dann haben wir irgendwann gemerkt, ja, vielleicht wir wollen was größer werden, wir gucken nach was anderem. Es kam dann eine tolle Möglichkeit in Mülheim-Kärlich hat sich aufgetan. Dann waren wir da eine Zeit lang in der KU. Das ist so ein Event, eine Event-Location, die wirklich sehr, sehr schön ist. Das war auch eine tolle Zeit und so hat sich das irgendwie immer weiter und weiter entwickelt. Dann kam Corona, dann haben wir da aufgehört und sind irgendwie so Pop-up-mäßig in das ehemalige Leos gegenüber vom ehemaligen Enchilada.
Ja.
Und das war ein Riesensprung.
Dann schon Koblenz.
Genau, das war
sagen.
In Koblenz und es war erstmals so, dass da Leute wirklich auch vorbeigehen konnten und gesehen haben, was da passiert. Mhm. Und dann glaube ich, haben wir große Bekanntheit erlangt durch eine Aktion gegen den Krieg in der Ukraine. Da haben wir sehr spontan, wie das eben nötig war, eine kleine Veranstaltung auf die Beine gestellt und Spenden gesammelt. Das war toll. Das war auch toll, weil viele Koblenzer Restaurants und Unternehmen mitgemacht haben.
Ach,
das
schön.
Haben wir mobilisiert. Ja, das war eine gute Aktion. Und darüber sind wir ein bisschen bekannter geworden und dachten dann auch, ja, vielleicht ist es jetzt an der Zeit,
was Festes,
was Eigenes zu machen. Genau.
Okay, ja. Und so kam es dann zum Schlicht-Esslokal. Ihr habt heute euer eigenes Restaurant.
Genau.
Wie sehr hat das nochmal alles verändert, jetzt wirklich ein eigenes Restaurant zu haben und nicht immer nur mal in den Pop-up-Laden zu gehen?
Ja, das hat natürlich viel verändert. Zuallererst hat man gemerkt, es ist eine logistische Erleichterung, das schon auch. Ne? Also wir haben sonst aus roten Kisten gelebt so, und hatten all unser Zeug immer dabei, mussten das dahin tragen, wieder zurück und so. Und vor allem konnten wir auch in der Pop-up-Zeit für uns herausfinden, was uns wichtig ist an der Küche oder wie die Räumlichkeiten sein müssen.
Stimmt, ja.
Ja, und das haben wir alles versucht umzusetzen mit einem Küchenbauer und mit einem ganz tollen Innenarchitekturbüro aus Koblenz. Das war Zweiheit. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Die haben das ganz toll gemacht. Und ja, dann haben wir eben gemeinsam entschieden, wie der Laden aussehen soll und was er mitbringen soll. Und ja.
Euer Standort ist ja jetzt nicht so wie beim Pop-up-Lokal in der Stadt, dass viele Leute vorbeikommen. Mhm. Habt ihr das bewusst so gewählt oder war das Angebot einfach so, dass ihr gesagt habt, hier passt aber sonst alles? Wie seid ihr dahin gekommen, wo ihr heute seid?
Ja. Es war lustig. Es war tatsächlich eigentlich das erste Lokal, was wir uns angeschaut haben und es sah überhaupt nicht so aus wie jetzt.
Oh.
Das war damals ein orientalischer Schnellimbiss und sah auch genauso aus. Also es waren, keine Ahnung, Fernseher über der Theke und also es war auf jeden Fall wild und man brauchte ein bisschen Fantasie, um sich das vorzustellen. Aber die Räumlichkeiten und der Ort waren trotzdem irgendwie total toll. Also es hat schon ein gutes Gefühl gegeben, da zu sein. Und der urbane Teil von Koblenz im Rauental, das ist eigentlich auch was uns gut gefällt. Es hat so ein bisschen Großstadt-Flair und ja, ich mag das auch irgendwie gerne, wenn viele Kulturen an einem Ort sich wiederfinden und es gibt einfach so ein bisschen mehr Leben so dem Ort. Ja.
Also wenn man bei euch ins Restaurant reinkommt, ihr habt ja eine offene Küche, also man kann sehen, was ihr da macht und ja, könnte man beschreiben, so etwa L-förmig verteilen sich Tische, Sitzgelegenheiten drumherum. Ihr spielt bewusst. Es gibt einen etwas größeren runden Tisch. Ihr habt aber auch einen hohen Tisch mit Barhockern. Dann ist das eine Bank an der langen Seite?
Ja.
Also bewusst auch verschiedene Sitzmöglichkeiten.
Genau. Das eigentliche Ziel war, dass man wirklich von jedem Platz aus die Küche sieht und sieht, was passiert und auch ein bisschen unterhalten wird dadurch. Ja, und das hat erstaunlich gut funktioniert.
Ja. Hat dich das Überwindung gekostet, wenn da jetzt, ihr seid voll besetzt und du weißt, alle Leute gucken dir jetzt zu, was du da machst?
Nee, komischerweise gar nicht.
Ja.
Aber das war auch in der Planung vorab Thema. Also wer das schlicht kennt, der weiß, da ist eine offene Theke und die ist wiederum durch eine Art von der Decke kommende kleine Abdeckung, so ein bisschen, von oben noch, keine Ahnung.
Also ein bisschen optisch abgetrennt, könnte man
so beschreiben?
Ja, es ist
so ein bisschen wie eine abgehangene Decke, so ein kleiner, wie so ein Vorhang aus Stein. das war auf jeden Fall auch ein großes Thema, weil das uns in der Küche ein bisschen Schutz bietet. Das heißt, wenn man in der Küche steht, ist man wirklich für sich. Also man bekommt natürlich mit, dass wenn Menschen an der Theke sitzen, das sieht man. Und da entstehen vielleicht auch kleine Unterhaltungen. Aber wir sind wirklich irgendwie gut für uns. Also zum Beispiel bekommen wir auch keine Gespräche mit oder so, ne, die jetzt an der Theke passieren. Das ist immer was, das finde ich irgendwie auch ganz wichtig, dass die Leute trotzdem für sich sind, wenn sie da sitzen und auch so präsent sitzen. Und man irgendwie bekommt man das nicht mit. Mhm. Also klar, ich weiß natürlich, der Laden ist voll, aber man ist ein bisschen im Tunnel.
Einfach. Ja, okay. Finde ich sehr spannend. Jetzt ist es ja so, ihr habt ja nicht einfach nur euer Restaurant eröffnet, sondern das ging ja auch ein bisschen durch die Decke und ihr habt Auszeichnungen bekommen. Ist das sowas, was man, wenn man in der Branche ist, schon auch irgendwie anstrebt? Erzähl mal, wie gehst du damit um?
Ja, ich würde schon sagen, dass das was ist, was man anstrebt. Und das hat wahrscheinlich mehrere Gründe. Das ist ja schon eine absolute Nische, die wir da bedienen. Und die Menschen, die bei uns essen, gezielt essen kommen, die sind vielleicht auch nicht alle nur aus der Region. Das heißt, man muss auf jeden Fall irgendwo vertreten sein, damit man überhaupt gefunden wird. Es ist ja jetzt kein Restaurant, was man zweimal im Monat besucht. So dafür ist es vielleicht ein bisschen zu aufwendig, auch für die Menschen, die bei uns essen. Das ist einfach ein bisschen längerer Abend. Man muss sich ein bisschen ja anders drauf vorbereiten, wenngleich wir uns auch immer sehr über spontane Besuche freuen. Und trotzdem, ja, ist es natürlich was anderes als irgendwie in eine Pizzeria gehen.
Ja,
oder so.
Klar.
Und das heißt, es ist zum einen einfach für Sichtbarkeit nicht unwichtig. Es ist entsprechend auch ein wirtschaftlicher Vorteil natürlich. Und dann muss ich auch klar sagen, das ist auch ein Ego-Ding. Also wer jetzt in dem Bereich arbeitet und sagt, es ist ihm völlig egal, ob man irgendwie gesehen wird und ob man, das ist ja auch ein Feedback, was man vielleicht nicht so häufig bekommt, ne?
Ja,
wenn
klar.
Man, weil man auch einfach weiß, dass Menschen, die bei uns sitzen, das nicht immer objektiv beurteilen können oder einschätzen können und vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit haben, das zu vergleichen. Natürlich nicht. Und das dann mal zu bekommen, ist toll und ja.
Ja. Und magst du an der Stelle noch sagen, welche Auszeichnungen das waren, die ihr bisher bekommen habt?
Also ich glaube, die bedeutendste Auszeichnung war schon sehr kurz nach der Eröffnung, wurde ich als Entdeckung des Jahres ausgezeichnet vom Gourmillot. Das war eine wirklich riesengroße Sache, die mich immer noch verblüfft und die uns damals auch wirklich auch vor eine logistische Herausforderung gestellt hat, die wir fast nicht erfüllen konnten.
Weil danach die Nachfrage so groß
enorm
war?
Enorm.
Okay.
Die war riesig. Wir hatten noch ein ganz kleines Reservierungstool, was aber irgendwie nur, also wir hatten ein paar Termine online, die waren natürlich innerhalb von wirklich Minuten ausgebucht.
Ja.
Und dann sind Mails reingeprasselt und Anrufe. Es war wirklich wild. Das war wirklich wild. Und dann mussten wir sehr schnell reagieren, haben dann ein anderes Reservierungssystem. Oder ich glaube, wir waren im Wechsel. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es war auf jeden Fall so, dass wir dann sehr schnell reagieren mussten, ja.
Okay, ja. Wir müssen vielleicht an der Stelle einfügen, als ihr gestartet seid, ihr habt nicht jeden Tag geöffnet.
Genau.
Ihr habt am Anfang mit fester Reservierung, also alle haben zur selben Uhrzeit gestartet und es gab ein Menü. Das macht ihr heute ein bisschen anders, aber das, ich sag mal, verkürzt, verengt natürlich die Verfügbarkeit auch nochmal.
Ja, absolut.
Noch mal, ne?
Genau, absolut. Ja. Das war damals für uns eine ganz tolle Entscheidung, weil wir zum einen das ja damals alle noch im Nebenberuf gemacht haben. Das heißt, es war irgendwie auch ja gut zu handeln und es war insgesamt eine sehr, sehr gute Lösung für uns. Und gleichzeitig war es auch gut, weil wir wahrscheinlich auch krachend gescheitert wären, hätten wir in Koblenz das Restaurant eröffnet mit einer vollen Verfügbarkeit über alle Tage, dann wären wir einfach nicht voll gewesen und es hätte sich einfach wirtschaftlich überhaupt nicht rentiert. Dann brauchten wir einfach ein bisschen Bekanntheit und ein bisschen einen Push und das war genau das.
Das war dann die Auszeichnung.
Genau.
Ja, aber es war ja nicht nur die, es ging ja noch weiter.
Ja, das ist dann natürlich, dann gucken alle drauf, ne, dann sind die anderen, sehen das natürlich auch. Und dann ist das immer noch so, dass wir nicht in allen Restaurantführern vertreten sind, aber nach und nach plätschern die so ein.
Ja, wie schön.
Ja, das ist toll.
Und man muss ja auch dazu sagen, heute ist es ja so, du machst das schlicht als deinen Hauptjob.
Genau.
Und du hast einen Auszubildenden
Richtig.
Bei dir in der Küche und ihr habt eine weitere Festangestellte. Also ihr wächst peu à peu.
Ja, wir haben noch mehr. Also wir haben, mein Sous-Chef ist festangestellt in der Küche und im Service haben wir auch seit Anfang des Jahres eine festangestellte Serviceleitung, stellvertretende Restaurantleitung, die meinen Partner und Geschäftspartner entlastet und die ganze Sache erweitert. Das ist ganz toll.
Inwieweit hat das nochmal Dinge verändert? Ihr seid angefangen und habt das alle nebenher gemacht. Jetzt machst du es hauptberuflich. Ihr habt weitere, die das fest angestellt machen. Wie verändert das so eine Restaurantkonstellation nochmal?
Ja, enorm. Also zum einen ist es ganz toll, dass wir uns zum Glück sehr, sehr gut verstehen. Und dieses, dass das Restaurant auf einer Freundschaft basiert hat, das können wir so weitertragen. Das ist ganz toll. Und zum anderen muss man aber schon auch ganz klar sagen, dass es einfach das Ganze nochmal enorm professionalisiert. Mhm. Also, ja.
Es macht auch eine andere Planbarkeit?
Ja, ein Stück weit, wenngleich wir das alles oder wir alle haben das auch früher zu einer großen Priorität gemacht. Das heißt, eine Planbarkeit in dem Sinne war schon immer da, aber eben wir sind eben jetzt immer da. Das ist vielleicht für die Menschen da draußen gut zu wissen.
Absolut, absolut. Rebecca, ich hätte noch einen letzten Punkt, eine letzte Frage. Wenn du dir was wünschen dürftest, wir hätten jetzt hier eine Glaskugel, wenn du in die Zukunft guckst. Hast du da einen Wunsch, wo du euch siehst in ein paar Jahren?
Ich würde mir wünschen, dass das Schlicht-Ess-Lokal sich in Koblenz etabliert. Und da müssen es gar keine verrückten, großen Wünsche sein. Ich möchte einfach, dass es eine Institution wird, auf die man sich verlassen kann und die gekannt wird und besucht wird. Ja, das wäre mein Wunsch.
Das klingt doch sehr schön. Ich glaube, da seid ihr auf einem guten Weg. Rebecca, ich würde damit das Gespräch gerne erstmal so lassen. Ich danke dir, dass du heute bei mir im Studio warst.
Vielen Dank auch.
Und ja, ich bin gespannt, wohin euch das noch führt.
Ja, ich auch. Dankeschön.
Das war Erzähl mal, unser Talk-Podcast der Rheinzeitung. Wenn euch die Folge gefallen hat, hört doch auch gerne in all unsere anderen Folgen rein. Ihr findet sie bei Spotify und Co. oder auch auf www.rheinzeitung.de/podcast.